Ja, wir haben gerade so viel Kreide, dass wir durchhalten, bis gleich meine Sekretärin kommt. Wie angekündigt, heute zum Abschluss ein Thema, das also in dem Bereich liegt, was also uns am Lehrstuhl 8 besonders am Herzen liegt: Komplexität von Logiken, also Computational Logic. In einem heißen Gebiet, nicht, im Bereich des Semantic Web, Beschreibungslogiken als formale Grundlage der Web Ontology Language Owl. Und wir machen also P-Space, Vollständigkeit von ALC. Auf geht's. Gut, ja, also wie gesagt, bei ALC handelt es sich um ein Fragment der Web Ontology Language, abgekürzt OWL. Das ist also ein W3C-Standard. Das ist also nicht, ich meine, es ist schon ein Begriff, der in den Hirnen irgendwelcher abgedrehter Logiker gewachsen ist, aber es ist eben mittlerweile ein ernsthafter Industriestandard. Ja, diese Buchstaben, die man also immer in den Namen von Beschreibungslogiken findet, die bezeichnen also bestimmte Ausdrucksmittel, die man nun also gerade in seiner Logik vorfindet oder nicht. Mehr Ausdrucksmittel geben mehr Ausdrucksstärke, deswegen heißen sie so, aber sie geben einem im Vergleich, im Zweifel eben auch erhöhte Komplexität, wenn man Pech hat. ALC ist also so eine Grundversion, wo sehr wenig drin ist. Ich muss gestehen, was A und L heißen, weiß ich gerade nicht mehr. C heißt, dass man Negationen an beliebigen Stellen in der Formel verwenden kann. Die Beschreibungslogik insistiert leider darauf, alles anders zu nennen, als andere Leute das tun und auch anders zu schreiben. Schuld daran sind die Deutschen, konkret die Saarbrücker. Insbesondere heißt zum Beispiel eine Formel nicht eine Formel, sondern ein Konzept. Das ist also, naja, ist gut, ist vielleicht ein Begriff, den man also jemanden, der gerade etwas beschreiben möchte, denn dazu ist die Logik da, eher andrehen kann als den Begriff Formel. Aber letztlich ist ein Konzept nichts anderes als eine Formel. Weil die Dinger nun mal Konzepte heißen, ist der typische Metabuchstabe dafür C und nicht etwa Kleinvieh. Und die Syntax von ALC ist die folgende: Sie fängt an mit stinknormaler Aussagenlogik, allerdings in aus irgendeinem Grund etwas anderer Schreibweise. Wir haben also Bottom für Falsum, irgendwelche atomaren Konzepte A, Negation. Also wie gesagt, die Negation der Negation an beliebiger Stelle in der Formel verlangt ALC, verdankt ALC dieses C in seinem Namen für Komplement. Dann Konjunktion, aus irgendeinem Grund mit einem eckigen Zeichen geschrieben statt mit einem spitzen. Und dann ein neues Sprachfeature gegenüber normaler Aussagenlogik, das ist dieses für alle. Das ist aber anders zu lesen. Also die Grammatik sieht ja jetzt bis jetzt im Prinzip fast genauso aus wie die von QBF. Ja, man darf aber das nicht verwechseln. Dieses R hier ist keine Formel selbst. Ja, also in QBF stand hier ein X, was also eine propositionale Variable war, die ich anschließend in Formeln selber wieder verwenden konnte. Dieses R hier hat eine grundsätzlich andere Natur. Dieses R, das, also während diese Konzepte im Prinzip unäre Prädikate bezeichnen, ja, das ist also eine Eigenschaft, die etwas haben kann oder nicht, ist dieses R eine Rolle, was letztlich ein binäres Prädikat präsentiert, also Verhältnisse zwischen Dingen, Teilheit, Abstammung, solche Dinge. So, nicht? Also das hier ist etwas, das nennt man natürlich nicht dann eine atomare Formel, sondern ein atomares Konzept. Das stammt aus einem variablen Namensvorrat NC, also ich kann praktisch in einer Spezifikation festlegen, welche Namen atomarer Konzepte es gibt. Diese Menge heißt N wie Name und C wie Konzept, also das ist die Menge der Concept Names. Und entsprechend das hier, das ist eine Rolle, nennt sich das. Und die stammt ebenfalls aus einem gegebenen Namensvorrat, N wie Names, R wie Roles, nicht? Also hier einen variablen Namensvorrat von Rollennamen. Und das ist also, diese Syntax ist international bekannt als German DL Notation. DL wie Description Logic, also Beschreibungslogik. Ja, das war schon die gesamte Syntax. Gut, einmal jetzt ein Beispiel, wie man sowas jetzt eigentlich in Wissensrepräsentation verwendet. Ja, also warum ist das eine Wissensrepräsentationssprache? Nun ja. Naja, man wird in dieser Sprache Begriffe definieren wollen. Wir wollen jetzt hier nicht wirklich über T-Boxen reden, deswegen schreibe ich mal nur Definitionen von Dingen hin. Also zum Beispiel definieren wir Prep School Kid. Naja, unterstellen wir mal, also als Prep School Kid ist man nicht notwendig stinkreich. Es kann ja sein, dass man ein Stipendium hat, man wird sich dann aber tunlichst abgeben mit den Popular Kids, die also selber stinkreich sind. Und dementsprechend kann man also hier etwas aussagen über die Freunde, die man hat. For all has friend. So, Spoiled Kid and. So, dann, nee, das haben wir also hier jetzt ein atomares Konzept, das nennen wir Spoiled Kid. Und dann sagen wir noch was über die Eltern unserer Freunde. Das ist also jetzt ein Existenzquantor, wie üblich, ja. Nicht? Existiert R ist also abgekürzt als zwei Negationen rumgeklatscht um einen Allquantor. Exists has parent. Rich. So, nicht? Da haben wir hier also einen Rollennamen has parent, hier einen Rollennamen has friend. Warum klassischerweise darauf insistiert wird, immer dieses has vor jeden Rollennamen zu knallen, ist mir auch nicht klar. Ja? Also ich selber würde das ja weglassen, aber gut, meinetwegen, man macht das halt so. So, nicht? Da haben wir also zwei Rollennamen, has friend und has parent. Und zwei atomare Konzepte, spoiled kid und rich. Und wir sehen, wir können das schachteln, nicht? Das heißt, wir können über Dinge reden, zu denen Einheiten in Relation stehen, die wir vorher schon über irgendwelche Relationen eingeführt haben. Ja, also hier has parent bezieht sich auf die Eltern unserer Freunde, nicht unserer eigenen. Gut, ja, man muss dann natürlich formal deklarieren, was das heißt. Was die Bedeutung einer Logik zu erklären, das fasst man eben zusammen unter dem Begriff Semantik. Ja, also Logiken zerfallen in Syntax und Semantik. Die Syntax haben wir gesehen, die Semantik kommt jetzt. Und die Definition einer Semantik besteht üblicherweise darin, dass ich einen Modellbegriff angebe. Also ich sage, über was für Strukturen meine Logik eigentlich redet. In diesem Fall nennt man diese Strukturen Interpretationen. Die werden bezeichnet mit, na, nicht so schön geworden, Skript I. So, wie meistens sind Modelle semi-komplizierte Angelegenheiten, die also aus mehreren Komponenten bestehen. Hier in diesem Fall ist es noch vorstellungsmäßig relativ einfach. Ja, also eine Interpretation ist einfach ein gerichteter Graph. Plus eine zusätzliche leichte Schwierigkeit, also es kann dann zwischen zwei Knoten mehrere Kanten geben, die jeweils zu diesen verschiedenen Rollennamen gehören. Formal sieht das aus wie folgt. Wir haben einen Grundbereich von Individuen, über die wir reden. Also was weiß ich, zum Beispiel Highschool-Kids oder sowas. Den bezeichnen wir mit Delta I. Immer. Das heißt also, wenn wir I haben, dann haben wir Bezeichner für alle anderen Dinge, die in unserer Interpretation leben. Also hier den Grundbereich nennen wir immer Delta I. So, dann haben wir hier rumfliegen diese atomaren Konzepte, von denen wir irgendwie sagen müssen, was die heißen. Gut, ich habe gesagt, das sind im Wesentlichen unnähere Prädikate. Das heißt, ich habe für ein atomares Konzept eine Interpretation A oben I. Und das ist schlicht und einfach eine Teilmenge des Grundbereichs. Also eine Interpretation würde mir also angeben, welche zum Beispiel welche Individuen in meinem Grundbereich nun reich sind und welche nicht. Und letztens haben wir diese Rollennamen. Da müssen wir auch festlegen, was die heißen. Und wie angekündigt, nicht Rollen sind was Binäres, das heißt, die interpretieren wir jetzt als binäre Prädikate oder eben Relationen. Das heißt, wir haben wiederum für jede Rolle eine Interpretation R oben I. Und die ist jetzt eine Teilmenge von Delta I kreuz Delta I, also eine Menge von Paaren. Ja, das heißt, die gibt mir also zum Beispiel an, welche Individuen des Grundbereichs denn nun Freunde voneinander sind. So, das heißt also, eine Interpretation, die interpretiert mir erstmal das atomare syntaktische Material. Und ich kann jetzt rekursiv definieren, wie ich über so einer Interpretation das zusammengesetzte syntaktische Material interpretiere, so wie ich das immer mache. Ja? Analog dazu habe ich eine Wahrheitsbelegung zum Beispiel. Eine Wahrheitsbelegung sagt mir, welche Wahrheitsbelegung, also für normale Aussagenlogik, eine Wahrheitsbelegung sagt mir, welche Wahrheitswerte haben die Atome. Und wenn ich das weiß, dann kann ich rekursiv definieren, welche Wahrheitswerte dann komplexe Formeln bekommen. Und das geht hier genauso. Also. Das heißt, ich habe jetzt ein zusammengesetztes Konzept C. Dem will ich auch eine Interpretation unter I geben. Konzepte sind was inhärent Unäres, das heißt, das wird eine Teilmenge des Grundbereichs. Und die definiere ich rekursiv durch Rekursion über die Struktur dieses Konzepts. Ich gehe dazu durch meine Grammatik, ich fange an mit Bottom. Also dem falschen Konzept, ja, das wird interpretiert durch die leere Menge von Individuum. Kein Individuum erfüllt falsch. Ja. Ja, als nächstes in der Grammatik kämen dann die atomaren Konzepte, aber für die habe ich das ja schon. Das heißt, ich gehe über zu Negation. definiere also nicht C oben I, die Interpretation von nicht C in I, unter der Annahme, dass ich die Interpretation von C in I schon definiert habe. Und das definiere ich einfach als das Komplement der Interpretation von C im Grundbereich. Also alle Individuen, die C eben gerade nicht erfüllen. So, als nächstes käme Konjunktion, eckig geschrieben, C1 und C2, interpretiert in I. Na ja, gut. Ich nehme an, ich hätte die Interpretationen von C1 und C2 in I schon definiert und bilde dann deren Durchschnitt. Das heißt also, die Interpretationen von C1 und C2 in I sind also diejenigen Individuen des Grundbereichs, die sowohl C1 als auch C2 erfüllen. So, und dann kommt das Letzte, dieser Allquantor. So, der ist jetzt so ein bisschen komplizierter. Dieser Allquantor über die Rolle, der redet, ja, wie das Beispiel eigentlich schon suggeriert, ja, der redet über alle Individuen, zu denen ich aktuell unter der angegebenen Rolle in Beziehung stehe. Ja, zum Beispiel, wenn da steht, for all has friends, dann stelle ich mir also vor, ich bin hier, ne, ich bin eine Person, ich habe hier verschiedene Individuen, zu denen ich also unter has friend in Beziehung stehe, und für all diese Individuen hier soll dann die Eigenschaft gelten. Also da oben zum Beispiel, dass sie small kids sind und außerdem reiche Eltern haben. Das heißt, ich bekomme die Interpretation von für alle R.C. als eine Menge von Individuen D, sodass für alle Individuen E, die zu D in Beziehung R stehen, ja, also hier zum Beispiel alle meine Freunde, dass die alle C erfüllen. Ja, also nochmal nicht, das ist einfach ein Allquantor über alles, worauf von mir ausgehend Pfeile zeigen. Also wenn wir jetzt hier mal weitermachen zum Beispiel. Würde ich also hier verlangen, nicht, wenn also das hier meine Freunde sind, dass die, also ich verwende jetzt überall Abkürzungen für die Konzepte, erkennt man wieder. Ja? Also HF heißt has friend, S heißt spoiled kid und so weiter. Nicht? Dann würde ich also verlangen, dass die also alle hier spoiled kids sind und außerdem jeder jeweils mindestens einen Elternteil haben, der reich ist. Nicht? Das wäre also dieses Ding hier, nicht? Das wäre ein Modell, sodass dieser Punkt hier Prep School Kid erfüllen würde. So, und wir sagen dann, ein Konzept C sei erfüllbar, und wir verallgemeinern hier tatsächlich das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, also das SAT-Problem. Genau dann, wenn eine Interpretation existiert, in der die Interpretation von C nicht leer ist. Mit anderen Worten, in der ein Individuum existiert, das C erfüllt. Dieses Modell hier zeigt mir beispielsweise, dass mein Konzept Prep School Kid da oben erfüllbar ist. Ich habe hier ein Modell angegeben und hier ein einzelner Punkt darin erfüllt mein Konzept. Das reicht mir. Gut. Ja, machen wir mal Beispiele von ein Beispiel von einer nicht erfüllbaren Formel. Nehmen wir mal her die Formel for all has friend dot nice. Also alle meine Freunde sind nette Typen. Und exists has friend dot not nice. Das heißt also, ich habe einen Freund, der kein netter Typ ist. So, das ist offensichtlich nicht erfüllbar. Ja, warum ist das nicht erfüllbar? Gut, fangen wir mal an hier bei mir. So, dann steht hier, ich habe einen Freund, der kein netter Typ ist. Habe also hier eine Kante has friend zu einem Punkt, wo not nice gilt. Und nun steht aber da vorne, alle meine Freunde sind nette Typen. Das heißt, das Ding ist außerdem noch nice. Ja, und das ist offensichtlich ein Widerspruch. Da hätten wir also jemanden, der gleichzeitig ein netter Typ und kein netter Typ ist. Geht nicht. Also das hier ist nicht erfüllbar. So. Wie sieht es damit aus? Alle meine Freunde sind nette Typen und alle meine Freunde sind nicht so nette Typen. Erfüllbar oder nicht erfüllbar? Ich stelle mich mal hier hin. Ja? Erfüllbar. Wenn man keine Freunde hat, nicht? Genau. Also, dieses hübsche Modell hier, ja, das ist eine Interpretation, ja, was ich gerade hier hingemalt habe. Ein einzelnes Individuum, nicht, also ein elementiges Delta I und sämtliches syntaktisches Material wird durch leer interpretiert, ja, leere Mengen. Und dieses Ding hier erfüllt dann diese Formel, denn ja, alle Freunde von dem Ding hier, also naja, gibt ja keine, sind nett, nicht? Und es sind aber genauso gut alle Freunde nicht nett, weil es eben keine gibt. Nicht? Das heißt, das Ding hier ist erfüllbar. So, um jetzt die weitere Analyse einfach notationell so ein bisschen zu vereinfachen, damit ich nicht immer so viel schreiben muss. Und da stelle ich mal, es gäbe nur eine einzige Rolle, ja, das kann vorkommen. Macht es also, wie gesagt, die also Anzahl Rollen zu erhöhen, macht es also notationsmäßig aufwendiger, weil ich die Rollen immer dran schreiben muss. Ansonsten macht es überhaupt keinen Unterschied. Und weil ich dann immer dieselbe Rolle hinschreiben würde, schreibe ich sie einfach nicht hin. Ich schreibe also statt für alle R-Punkt nur noch für alle Punkt. Ja, und wir sehen uns jetzt an, eine Methode eben systematisch herauszubekommen, ob ein Konzept erfüllbar ist oder nicht. Das ist die Tableau-Methode. Das ist ein wichtiges Konzept. Ja, also es gibt wissenschaftliche Konferenzen, die so heißen. Ja, das ist ein heißes Thema. Ja, was ist das Prinzip der Tableau? Das ist das Prinzip, was wir hier schon an ein paar Stellen gesehen haben. Ja? Ich gucke mir einfach mal meine Formel an und versuche längs der Formel eine Interpretation einfach zu bauen. Und man sieht schon ungefähr in diesem einfachen Fall, ja, wo ich also wenig komplizierte Features in der Logik habe, kann ich mich letztlich darauf zurückziehen, dass diese Interpretationen baumförmig sind. Und zwar endliche Bäume. So, also das Prinzip dieser Tableau besteht also in diesem einfachen Fall genau darin, dass ich also versuche, so eine baumförmige Interpretation zu bauen. Und während ich das baue, merke ich mir immer in jedem Knoten, den ich gerade neu zum Baum dazu male, welche Konzepte ich hier eigentlich gerade erfüllen will. Das habe ich hier schon gemacht. Ne? Also hier habe ich rangeschrieben, okay, hier will ich Prep School Kit erfüllen. Ja, das hier, das würde man in Wirklichkeit in einem Tableau gar nicht konstruieren, weil nichts mich zwingt, diese Dinger zu konstruieren. Aber egal, nehmen wir mal an, wir hätten sie konstruiert. Nicht? Dann würde ich also hier ranschreiben, okay, da will ich Spoiled Kit erfüllen. Außerdem würde ich dann noch diese existenzquantifizierte Formel ranschreiben, ja, exist says parent rot rich. Dann würde ich diese Knoten alle erzeugen und da würde ich jeweils nur noch rich dran schreiben und dann war es das. So, das heißt also, ich annotiere die Knoten mit den Konzepten, die ich da wahr machen will. Und solche Mengen von Konzepten, die nenne ich dann Label. Deswegen, weil ich sie an die Knoten dran schreibe. Ja? So, Moment, wie kriege ich das jetzt hier noch hin? Gar nicht mehr. Machen wir mal ein Beispiel. So, nicht? Also hier hätten wir ein irgendwie von mir relativ zufällig hier hingeschriebenes Konzept. Ja? Hier steht, es existiert irgendein Nachfolger, ja, der A erfüllt und alle seine Nachfolger erfüllen B und es existiert ein Nachfolger, der erfüllt A und es existiert ein Nachfolger, der erfüllt nicht C. So, was auch immer das heißen soll. Nicht? Ich habe die Namen jetzt absichtlich kurz und bedeutungslos gehalten, damit sie gleich noch in mein Bild passen. Ja, was mache ich? Ich erzeuge einen Knoten, wo ich dieses Konzept dran schreibe. Gut, und was sehe ich dann? Was muss ich jetzt machen? Naja, da ist davon die Rede, dass etwas existiert. Also ein Nachfolger des jetzigen Knoten, der eine bestimmte Formel erfüllt. Ja, den muss ich also wohl oder übel jetzt erzeugen. Das heißt, ich mache hier einen Pfeil und schreibe da das dran, was da gelten soll. Naja, dann stehen da lauter Konjunktionen, die nehme ich mal schon mal auseinander. Ja, das heißt, hier muss gelten A, nicht, weil hier steht, dass das gelten soll, und für alle B und existiert Punkt A und existiert Punkt nicht C. So, okay, das will ich also alles erfüllen hier. Naja, A schreibe ich einfach dran, kein Problem, das ist ein atomares Konzept, ne, das mache ich einfach da, wo ich es wahr machen will, und dann bin ich hier fertig. Für alle Punkt B wäre ich zunächst mal auch glücklich mit, weil ich ja gesehen habe, nicht dieser keine Freunde haben Trick, der funktioniert natürlich auch hier. Ja, also solange ich keine Nachfolger erzeuge, habe ich mit diesen Allquantoren kein Problem. Naja, aber, Mist, hier steht ein Existenzquantor. Ja, da müssen wir also wohl oder übel einen Nachfolger erzeugen, der wiederum A erfüllt. Hier lang. A. Aha, nun sehe ich also hier meinen Allquantor. Ja, also sollte das Ding tunlichst auch B erfüllen. Okay. Ja, dann ist aber der hier erstmal glücklich. Ja, also hier gibt es diesen Nachfolger und das ist auch konsistent hiermit. Na gut, dann gibt es noch hier diesen existiert Punkt nicht C. Ja, den muss ich also auch erzeugen. Nicht C. Ja, und wiederum, aha, hier steht für alle B, das heißt auch hier muss ich B mit dran schreiben. Na und jetzt bin ich glücklich. Nicht? Also hier, gut, da male ich an diesen Knoten halt einfach A und B dran, fertig ist. Hier schreibe ich B dran und C schreibe ich eben nicht dran. Und schon habe ich meine Interpretation. Gut. Da. Also formal, wenn ich dieses Vorgehen, was ich jetzt eben mal informell vorgeführt habe, in einen tatsächlichen Algorithmus gießen will, dann fange ich an, Regeln hinzuschreiben. Die Regeln sagen mir, wie gehe ich mit den verschiedenen logischen Symbolen um, die ich halt nun so vorfinde. So, diese Regeln, die manipulieren, naja, das, was ich halt an die Knoten dran schreibe, das heißt also die Label. So, für die Label nehme ich als generischen Buchstaben Gamma, vielleicht gelegentlich mal Delta, groß. Und das sind Mengen von Konzepten. Ja, genauer gesagt, endliche Mengen von Konzepten, wird aber sich so ergeben. Gut, ja, was kann uns da passieren? Es kann uns beispielsweise passieren, dass wir auf eine Konjunktion stoßen, als eine der Formeln in meinem Label. Ich verwende das hier, um anzudeuten, dass sich die Menge zerlegt in einen Konzept C1 und C2 und eine restliche Menge. Das heißt, das Komma bezeichnet praktisch Vereinigung, wenn man so will. Ja, was mache ich dann? Naja, ich schreibe das einfach um. Also ich will hier C1 und C2 erfüllen, das ist dasselbe wie C1 zu erfüllen und C2 zu erfüllen, also nehme ich das einfach weg und packe die beiden Komponenten stattdessen in meine Menge. Die Regel nenne ich mal und. So, was kann mir noch passieren? Es kann mir passieren, dass ich irgendwie Negation antreffe. Eine Negation vor einem Atom macht mir eigentlich fast gar nichts aus, da brauche ich keine Regel für. Wenn ich ein negiertes Atom treffe, dann heißt das einfach, ich schreibe also ein negiertes atomares Konzept, dann schreibe ich dieses atomare Konzept einfach nicht an meinen aktuellen Knoten dran, kein Problem. Problem wird es dann, wenn das nicht kommt und es kommt noch was drunter. Ja, für das, was drunter kommt, gibt es im Wesentlichen zwei Fälle, ja, drei. Es kann eine Konjunktion sein, es kann noch eine Negation sein oder es kann ein Allquantor sein. Andere logische Symbole haben wir ja nicht. So, fangen wir also an. Ja, der einfachste Fall ist natürlich der, dass unter dem Nicht noch ein Nicht kommt. Nicht? Gut, dieses Doppel-Nicht nehme ich einfach weg. Das heißt, ich modifiziere das Ganze zu Gamma, C. Die Regel nenne ich Doppel-Nicht. So, der nächste Fall ist der, dass also unter der Negation eine Konjunktion kommt. Das heißt, es dürfen nicht gleichzeitig C1 und C2 gelten. Naja, man sieht, dass das implizit in Wirklichkeit ein Oder ist. Ja? Also ein negiertes Und ist eigentlich ein Oder. Das heißt, ich habe zwei Fälle, die auftreten können. Also entweder das linke gilt nicht oder das rechte gilt nicht. Das heißt, jetzt habe ich keine eindeutige Möglichkeit mehr, das zu expandieren, sondern ich muss wohl oder übel explorieren die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, ich male hier einen senkrechten Strich für eine Alternative, die ich an dieser Stelle habe. Und ich gucke dann, ich versuche einmal G und Gamma und nicht C1 zu erfüllen. Und andererseits versuche ich Gamma und nicht C2 zu erfüllen. Wenn ich mit einem von beiden durchkomme, nicht, dann habe ich offensichtlich gewonnen, dann habe ich auch dieses hier nicht C1 und C2 erfüllt. Und wenn ich mit beiden nicht durchkomme, dann sehe ich, es kann nicht angehen. Ja? So, die nenne ich nicht und die Regel. Ja, nun habe ich eben gesagt, eine Negation vor einem Atom macht mir nichts aus. Ja, fast nichts. Ne? Wenn ich sowas hier habe, Gamma, nicht A, und außerdem steht da noch A rum. Naja, da habe ich natürlich Pech gehabt. Nicht? Da kann ich jetzt also ranschreiben, was ich will. Ich werde nie diesen Label erfüllen. Und das markiere ich dadurch, dass ich also hier bottom dran schreibe. Diese Regel nennen wir die Clash. Nennen wir die. Also wenn wir da hinkommen, dann haben wir offensichtlich verloren und müssen also sehen, dass wir wieder zurücklaufen und also die nächste Entscheidung vielleicht mal anders treffen. Gut, wir haben nur diese eine Stelle, wo wir Entscheidungen treffen können. So. Soweit ist das alles rein propositional. Jetzt brauchen wir noch eine Regel, die uns was sagt über diese Quantoren. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Die nennen wir für alle. So, was kann da passieren? Ich habe irgendwelchen Kram, der mich nicht interessiert. So, ich habe gesehen, all Quantoren alleine zwingen mich überhaupt nicht, irgendwas zu tun. Ja, das Einzige, was mich zwingt, was zu tun, ist ein Existenzquantor oder mit anderen Worten ein negierter Allquantor. Das heißt, ich stelle mir vor, ich hätte hier eine Formel der Form nicht für alle Punkt C, ja, also wo ich dann jetzt gezwungen bin, einen Nachfolger zu erzeugen, der eben C nicht erfüllt. Da sagen wir mal C0, um die Nummerierung gleich konsistent zu halten. So, und wenn ich diesen Nachfolger erzeuge, dann muss ich plötzlich alle anderen Allquantoren berücksichtigen, die hier noch rumfliegen. Das heißt, ich habe hier für alle C1 bis für alle Cn. So, wenn ich das habe, dann muss ich eben den Nachfolger erzeugen, der nicht C0 erfüllt und der muss aber C1 bis Cn erfüllen. Also C1, bis Cn. Dieser Kontext hier, der fliegt weg. Ja, das sind nur Sachen, die an dem ursprünglichen Knoten gelten müssen. Nicht? Das sind Anforderungen, die nehme ich nicht mit in den neu erzeugten Knoten mit. Nicht? Daran erkenne ich hier praktisch, dass das hier ein echt neuer Knoten in meinem Modell ist. Also diese Dinge hier, ja, die erzeugen eigentlich alle kein neues Individuum. Die bleiben alle im selben Individuum und gucken sich nur an, was gilt hier also lokal an dieser Stelle. Nur an dieser Stelle hier erzeugen wir tatsächlich ein neues Individuum. Gut. Ich mache mal ein Beispiel. So, okay, mal gucken. Ja, also, es existiert ein Nachfolger, sodass alle seine Nachfolger B erfüllen und es nicht sowohl der Fall ist, dass alle seine Nachfolger B erfüllen, als auch alle seine Nachfolger nicht B erfüllen. Ja, das ist gut, alles ein, man sieht irgendwie, wo das hier langläuft. Ja, ich will nur einmal vorführen, wie das also mit diesem Backtracking läuft. Nicht? Wir fangen hier also an mit dieser Formel. Gut, sie ist ein Existenzquantor, also muss ich einen Nachfolger erzeugen. Diesen hier. Nicht? Das ist also per für alle. Deswegen, weil das hier ja nicht für alle nicht ist. Ne? So, weil das also ein nicht für alle ist, habe ich also hier einen Nachfolger, der nicht diese Formel hier erfüllt. Also für alle B und so. Okay, ja, jetzt will ich hier nicht zu viel, obwohl kann ich das ruhig, wo schaffe ich das mit der... Ja, also wir können ruhig einmal explizit die Regel anwenden. Hier haben wir jetzt also doppelt nicht, das können wir entfernen. Und ich male hier mal einen bunten Kreis dran, das kann ich ja jetzt, dank Frau Schönberger. Also, nicht? Also hier, da haben wir einen Knoten erzeugt, hier, nicht? Das war auch schon ein Knoten. So, hier erzeugen wir keinen neuen Knoten, nicht? Wir nehmen einfach nur die Doppelnegation weg. Also für alle Punkt B und nicht. So. Nicht? Das ist also jetzt hier per Doppel nicht. So, dann nehmen wir jetzt als nächstes die Konjunktion auseinander, die ja jetzt oben liegt. Also, ja, was passiert dann? Dann haben wir jetzt hier als, nicht, also mit diesem für alle machen wir von alleine ja gar nichts. Das heißt, jetzt würden wir uns als nächstes hier dieses nicht und vorknöpfen. Das heißt, hier verzweigt das per nicht und. Und zwar verzweigt im Sinne davon, dass wir nur einen verfolgen müssen, deswegen mache ich die mal blau. So. So, habe ich also hier für alle Punkt B und für alle Punkt und nicht für alle Punkt B und entsprechend hier für alle Punkt B und nicht für alle Punkt nicht B. So. Ja, hier haben wir einen negierten Alkquantor, das heißt, hier sind wir gezwungen, Nachfolger zu erzeugen. Also hier eine rote Markierung dran, das ist ein neuer Knoten. So, dieser Nachfolger hat Label B, nicht B. Clash. Ja. So, das war also hier die für alle Regel und hier der Clash. Gut, war also nichts. Aber ja, jetzt kommt Backtracking. Ja, also hier haben wir gesehen, war nichts, müssen also jetzt zur letzten Entscheidung zurückgehen, das war da oben. Machen also hier weiter. Für Alkquantor, ich lasse mal denselben roten Pfeil da stehen, ja, das gilt auch für diesen hier. B, nicht B. Naja, gut, dann wenden wir noch einmal die Doppel-Nicht-Regel an, dann werden wir also hier haben B, B, denn da das Mengen sind, kann ich das eine wegschmeißen. Und dann sind wir hier an der Stelle angekommen, wo wir keine weiteren Regeln mehr anwenden können. Und weil wir ungleich Bottom sind und keine weitere Regel anwenden, sind wir glücklich an der Stelle. Das heißt, hier haben wir jetzt Erfüllbarkeit gezeigt. So, formal liest sich das dann folgendermaßen. Wir sagen, ein Knoten sei saturiert, dann, wenn keine Regeln mehr auf ihn anwendbar sind, nicht? Also dieses Ding hier ist ein saturierter Knoten, ich kann keine Regeln mehr darauf anwenden. Und ich sage, Gamma sei erfolgreich, indem ich mir angucke, welche Regeln sind auf Gamma anwendbar. Das können im Zweifelsfalle mehrere sein, zum Beispiel dann, wenn ich mehrere negierte Alkquantoren drin habe oder sowas. Oder generell besteht Gamma ja aus mehreren Formeln, die ich in verschiedener Reihenfolge auseinandernehmen kann. Und ich verlange, dass jede solche Regel eine erfolgreiche Konklusion haben muss. Also Konklusion ist das, was unterm Strich steht immer bei einer Regel. Naja, bei den meisten Regeln steht sowieso nur eine Konklusion unterm Strich, bis auf diese hier. Ja, da stehen zwei. Eine von diesen beiden muss erfolgreich sein. Warum ist das überhaupt eine Definition? Nicht? Also ich verwende ja hier das Wort erfolgreich nochmal auf der rechten Seite der Definition, wo ich das ja eigentlich gerade definieren will. So, und ich sage, das ist per Rekursion über die Schachtelungstiefe von Operatoren in meinen Formeln. Dazu muss ich mir angucken, dass also in all diesen Regeln das, was unten steht, weniger Schachtelungstiefe hat als das, was oben steht. Ja, gut, wohlgemerkt, und ich muss auch noch sagen, was ich meine mit Schachtelungstiefe. Ich meine, dass die Summe über die Schachtelungstiefen in dem Label. Hier zum Beispiel, ja, da nehme ich hier eine Konjunktion weg, hier Schachtelungstiefe jeweils eins weniger. Hier, ich nehme ein Doppel-Nicht-Wäsch-Schachtelungstiefe 1 weniger. Ich schreibe zwar noch nicht wieder davor, aber ich habe ein nicht und ein und weggenommen. Ne? Schachtelungstiefe eins weniger, mindestens. Nicht? Und hier schäle ich diese ganzen Allquantoren ab. Schachtelungstiefe eins weniger. So. Kommentar. Moment. Moment, wie wollen wir das jetzt sagen? Eine erfolgreiche Konklusion, also eine insbesondere, die ungleich bottom ist. Nicht? Und hier verlangen wir auch. Und der Knoten ist nicht bottom. Nicht? Bottom ist natürlich gerade nicht erfolgreich und noch nicht saturiert. So, und unter der Prämisse ist also nicht saturiert, impliziert erfolgreich. Saturiert heißt, ich kann eben gerade keine Regeln mehr darauf anwenden. Nicht? Also ist ein saturierter Knoten erfolgreich, nachdem ich an beiden dran geschrieben habe, dass die nicht bottom sein dürfen. So. Und das Entscheidende ist jetzt folgendes Lemma. Das besagt, Gamma ist erfolgreich genau dann, wenn Gamma erfüllbar ist. Ja gut, ich habe nicht gesagt, was ich mit so einem Label meine. Ja, also es ist die Konjunktion aller Formeln, die drinstehen. Das Lemma will ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr beweisen. Es müsste relativ klar, es ist, wenn man es wirklich beweist, ist es ein bisschen Arbeit. Ja, das ist also sicher mehr als eine halbe Stunde Arbeit. Man sieht es aber so ungefähr. Ja, jedes Mal, wenn ich wieder oben zum Beispiel so einen neuen Knoten erzeuge, ja, also um jetzt mal die Implikation hier von links nach rechts zu zeigen, dass also wenn Gamma erfolgreich ist, es auch tatsächlich erfüllbar ist, na, ich baue mir halt ein Modell aus meinem Tableau. Ja, also die erfolgreichen Knoten, soweit sie tatsächlich, wie da rot markiert, neue Knoten meines Tableaus sind, also neue Knoten meiner Interpretation, die nehme ich in meine Interpretation rein. Ich schreibe da die atomaren Formeln dran, die also jeweils am Ende des Zweiges, also vor der nächsten Anwendung der für alle Regel rauskommen, die schreibe ich da dran, nicht, und bekomme also auf die Weise letztlich aus so einem Graphen da eine Interpretation meiner Formel. Umgekehrt ist es noch einfacher und ich muss nur sehen, dass ich immer die erfolgreichen Konklusionen hier in dieser Regel finde, ja, dass also einer von den beiden erfüllbar ist. Na, wenn ich schon ein Modell habe, dann gucke ich einfach im Modell, welchen von den beiden denn ich in dem Modell erfülle. Ja. Das heißt also, das ist so modulo ein paar relativ uninformativen Feinheiten, ist das relativ klar jetzt. So, was folgt daraus? Oben. Wenn ich mir jetzt folgendes Problem hernehme, zu entscheiden, ob ein ALC-Konzept C erfüllbar ist, das ist dann in P-Space. Warum folgt das? Ich kann mir ja statt Erfüllbarkeit jetzt diesen Begriff erfolgreich angucken. Und der Begriff erfolgreich, der hat hier eine rekursive Definition, so wie sie da steht. Naja, und wir haben das schon im Falle von QBF mal überlegt. Wir müssen jetzt eigentlich nur zeigen, dass wir den Stack, der ja unser einziger Speicher in so einer Definition ist, nicht zu groß wachsen lassen. Ja, wie tief wird der Stack? Ja, wir erniedrigen jedes Mal die Schachtelungstiefe. Also wir erledigen in jedem Schritt einen Operator. Das können wir nur linear oft machen. Ja? Also nachdem wir nicht, wenn wir eine Formel mit n Operatoren haben, dann können wir also höchstens Schachtelungstiefe n haben. Das heißt, wir können also höchstens n mal da rekursiv aufrufen, haben also eine lineare Stacktiefe. Ja, und was enthält so ein Stackframe? Ein Stackframe enthält eine Formel, die immer schlimmstenfalls so groß ist wie die ursprüngliche Label. Ja, die werden jedes Mal kleiner. Das heißt also, auch die Stackframes sind linear groß. Naja, linear, weil linear ist, also wir brauchen quadratisch viel Stack. Fertig. So. Ja, das war jetzt also die obere Schranke, nicht? Die, also die uns sagt, naja, gut, die Logik ist ausdrucksstark, aber jetzt nicht so viel schlimmer als Aussagenlogik auch schon war. Ich meine, man entsinne sich also Aussagenlogik selber ohne den Adäquator ist ja auch schon NP-hart. Wir sind jetzt gewissermaßen eine Stufe schlimmer, wenn man so will. Modulo der Tatsache, dass noch eine Hierarchie dazwischen liegt, die polynomielle Hierarchie, über die wir nicht gesprochen haben, aber immerhin. Es ist also jetzt nicht so viel schlimmer, dass man jetzt sagen würde, das ist also völlig jenseits von Gut und Böse im Vergleich zur Aussagenlogik. Gut, andererseits ist es aber eben auch tatsächlich schlimmer als Aussagenlogik, denn wir können zeigen, es ist nicht nur NP-Space, es ist auch P-Space-hart. Also, nicht? ALC satt ist P-Space vollständig. Gut, enthalten sein, haben wir gerade gezeigt. Wir müssen zeigen, Härte. Gut, der Beweis stammt von demselben Lattner, ich kenne jedenfalls nur einen Lattner, von dem auch der Satz von Lattner stammt, über den wir vor einer Woche gesprochen haben. Und er arbeitet der Reduktion von TQBF. Das heißt also, ich reduziere Wahrheit quantifizierter boolescher Formeln auf Erfüllbarkeit in ALC. Ja, das heißt, wir nehmen uns her eine quantifizierte boolesche Formel, Phi. Und zwar ist sie ohne Einschränkung in pränexer Form. Warum? Weil ich sie in polynomieller Zeit in pränexer Form transformieren kann. Das haben wir letztes Mal gezeigt. Jetzt weiß ich also auch wieder, warum. Letztes Mal haben wir das streng genommen nicht gebraucht. Jetzt brauchen wir es. Das heißt, dann verschaffen wir uns mal Bezeichner dafür. Das heißt, Phi ist von dieser Form hier, nicht? Q1x1 bis Qnxn Punkt Phi 0. Nicht? Nochmal zur Erinnerung, dabei waren diese QI-Quantoren, also entweder für alle oder existiert. Und das Phi 0, das ist quantorenfrei, enthält also selbst keine Quantoren. So, jetzt müssen wir mal wieder wischen. So, also die Grundeinsicht, die dahinter steckt, ist, die Wahrheit so einer quantifizierten boolschen Formel in Prenexer Normalform, die entspricht der Existenz eines Baums von Wahrheitswerten. Was kann ich da treffen? Ich kann treffen einen Existenzquantor, dann muss ich also in meinen Baum einen Strich malen, der also mir sagt, okay, naja, das ist dann nicht so richtig Baum, weil er da nicht verzweigt, aber immerhin, nicht? Der mir sagt, okay, ich wähle jetzt mal einen Wahrheitswert aus, der es an der Stelle tut. Und wenn da ein Allquantor steht, dann muss ich zwei Striche malen, nämlich für jede Möglichkeit, die ich habe, einen. Und das hängt immer von den Sachen, die vorher gewesen sind, natürlich ab. Also wenn jetzt wieder später ein Existenzquantor kommt nach dem Allquantor, dann hängt der Wert, den ich da einsetze, von den vorher gewählten Werten ab, hängt also jeweils im Baum unter der richtigen Stelle. Nicht? Und dass die Formel wahr ist, heißt eben gerade, dass ich so einen Baum bekomme. Also. Nicht? Also ein Baum von Wahrheitswerten. So, dieser Baum, der ist völlig balanciert. Nicht? Der ist überall gleich tief. Das heißt, ich kann ihn unterteilen in Ebenen. Diese Ebenen, die nenne ich mal 0 bis n, also ich habe eine Ebene mehr als Quantoren, deswegen, weil ich mir vorstelle, er hat noch eine Wurzel. Ja. Und wie ich sagte, wenn ich gerade einen Existenzquantor zu fassen habe, also wenn der ite Quantor ein Existenzquantor ist, dann ist mein Baum 1 verzweigend. Und im anderen Fall, dass also Qin ein Allquantor ist, ist der Baum 2 verzweigend. So, bevor wir uns da den Mund fusselig reden, machen wir ein Beispiel. Wo passt das hin? Hier. So, nicht? Also diese Formel hier zum Beispiel, für alle x existiert ein y, sodass x äquivalent ist zu nicht y. So, das ist nun eine wahre Formel. Ja? Und, ich habe deswegen eine wahre Formel genommen, damit ich eben einen passenden Baum finde, sonst finde ich eben keine. Ja, wie sieht das aus? Ich habe am Anfang noch keine Entscheidung getroffen. Dann habe ich hier allquantifiziert eine Verzweigung. Ich muss mir eben beide Werte angucken, die ich x zuweisen kann. Das schreibe ich mal dran. Nicht? X kann entweder bottom oder top werden. So, und der nächste Quantor ist ein Existenzquantor, das heißt, hier bin ich 1 verzweigend. Und ich muss mir den Wert von für y ausdenken. Hier nehme ich y gleich wahr, eben das genau das Gegenteil von falsch, und hier y gleich falsch, das Gegenteil von wahr. Das heißt, man sieht hier, nicht, die Auswahlen, die ich hier bei so einem Existenzquantor treffe, die hängen ab davon, was ich vorher bei den Allquantoren gemacht habe. Und natürlich auch davon, was ich vorher bei den Existenzquantoren gemacht habe. So, und ich habe also so eine baumförmige Struktur, die mir sagt, dass diese Formel hier wahr ist. So, und was ich jetzt mache, ich konstruiere ein Konzept f von phi. So dass phi erfüllbar, Quatsch, nicht wahr, sondern erfüllbar. Nee, wahr, Quatsch. So dass phi wahr ist, also die ursprüngliche quantifizierte boolesche Formel. Genau dann, wenn f von phi erfüllbar ist. Und ich nutze aus, phi ist wahr, genau dann, wenn phi eben so einen Wahrheitsbaum hat. Ich habe nicht formal definiert, was ein Wahrheitsbaum ist. Ja, also in der verbleibenden Viertelstunde müssen wir so ein bisschen uns hier auf Handwaving verlassen. Aber man sieht es so ungefähr, ja. So, wenn man diese Baumstruktur sieht, nicht, das ist ja schon so etwas Ähnliches von der Struktur her wie eine Interpretation. Ja, das ist eben, das besteht aus Punkten und Pfeilen. Ich sollte vielleicht der Klarheit halber mal aus diesen Strichen hier Pfeile machen. Ne? Und kann man auch schon ungefähr sehen, wo das langlaufen würde. Ja, also jetzt hier zum Beispiel sei so ein Allquantor, da müssten wir sagen, naja, es gibt eben zwei Nachfolger, die dem x verschiedene Werte zuweisen. So, nicht so weit, so gut. Das eine Problem, was wir kriegen, ist, wir haben zunächst mal, wenn wir so eine Formel hinschreiben, nicht den Fall ausgeschlossen, dass das Modell, das wir dann kriegen, ein großer Klumpatsch ist, zum Beispiel, was weiß ich, nur aus einem Punkt besteht oder aus irgendwelchen zirkulären Graphen, wo sich alles in den Schwanz beißt oder sowas. Wir müssen also sicherstellen, dass das, was wir kriegen, wirklich ein Baum ist. Und das machen wir durch diese Beobachtung mit den Ebenen, dass das also ein vollständig balancierter Baum ist, der überall gleich tief ist, den ich also deswegen in Ebenen unterteilen kann. Das heißt, Ich verwende folgende Konzepte in FI, also atomare Konzepte. Ich führe ein QI für I gleich 0 bis N. Und die Dinger, die markieren mir die Ebenen meines Baumes. Ja, also ich sorge dafür, dass also hier Q0 gilt. Ja, dann müssen wir die bunte Kreide nehmen, die ich habe hier. Moment. Also hier gilt Q0, hier Q1. Und hier Q2. Nicht? So will ich das bauen. Naja, und dann muss ich sagen, welche Werte ich den diesen Variablen xi zuweise, und mal zur klaren Unterscheidung nenne ich die mal ai. Ja. Nicht? Das soll mir repräsentieren, die Werte für die ite Variable xi. So, war ja noch ein bisschen Notation. Und zwar will ich diese Quantoren ziemlich tief schachteln. Und dazu verschaffe ich mir Abkürzung. Also wenn ich für alle hoch n schreibe, dann meine ich n mal für alle hintereinander. Also das soll sein gleich für alle und so weiter, für alle Punkt C mit n Quantoren. Ja, was tut sowas? Naja, wenn ich so einen Allquantor jetzt n mal hintereinander hinschreibe, dann gucke ich n Schritte den Baum runter. Nicht? Ein Quantor guckt einen Schritt den Baum runter, n Quantoren hintereinander gucken n Schritte den Baum runter. Achso, n ist schlecht, m. So, und dann eine Version noch mit höchstens m Schritte. Also dann will ich den gesamten Baum sehen bis zu m Schritte unter mir. Und das verwende ich, das definiere ich jetzt unter Verwendung der vorherigen Formel. Das ist also Konjunktion über i gleich 0 bis m, also mindestens 0 Schritte, höchstens m Schritte über für alle hoch i Punkt c. Das, also das hier heißt, c gilt in allen Punkten, die genau m Schritte weg sind, und das hier heißt, c gilt in allen Punkten, die höchstens m Schritte weg sind. So, dann kriegen wir nicht die ganze Formel hier auf diese Tafel, das heißt, nehmen wir den da. So, das F phi, das wird jetzt eine große Konjunktion von einem Riesenstapel Formeln. oder Konzepten. Die erste ist nicht so groß, die erste Formel sagt Q0. Also das heißt, da wo wir jetzt stehen, ist die nullte Ebene. Wir sind hier. Zweitens. Ja, zweitens müssen wir sehen, dass die Ebenen brav voneinander getrennt bleiben. Das heißt, wenn wir i-Schritte in die Zukunft gucken, also i-Schritte den Baum runter, dann ist da Ebene QI und keine andere. Also für alle j ungleich i gilt nicht, nicht QJ. Ja, danke schön. So, nicht, damit haben wir schon einigermaßen praktisch durchgesetzt, dass diese Ebenenstruktur hier eingehalten wird. Nicht, das Ganze hier natürlich für i gleich 0 bis n. So, drittens kümmern wir uns den Fall des Existenzquantors. Der Existenzquantor, naja, wir können nicht sagen, es gibt höchstens einen Nachfolger, das kriegen wir in der Sprache nicht hin, aber wir können sagen, es gibt mindestens einen und andere ignorieren wir halt oder finden wir nicht schlimm, weil sie uns auch entsprechende Werte liefern. Also wir müssen jedenfalls sagen, es gibt immer einen Nachfolger, na immer nicht, an der letzten Ebene ist es uns egal. Das heißt, bis hin zur Ebene n-1, also bis zur vorletzten, gibt es immer einen Nachfolger. Nicht, da müssen wir nicht zwischen existiert und für alle unterscheiden. Wenn wir für alle haben, dann wollen wir sogar zwei Nachfolger haben. So. So. Viertens müssen wir jetzt für den Fall, dass wir also jetzt gerade in der i-ten Ebene einen Allquantor zu fassen haben, sicherstellen, dass die Verzweigung der Werte da kommt, dass wir also beide Werte ausprobieren. Das heißt, in der Ebene vorher, ja, also zum Beispiel hier, das ist der erste und wir müssen das also verlangen hier in der nullten Ebene. Also in der Ebene vorher, i minus 1, na, da gibt es also zwei Nachfolger, einen, in dem wir ausprobieren den Wert wahr, also AI, und einen, in dem wir ausprobieren den Wert falsch, also nicht AI. So, dann gibt es noch eine Subtilität, die man leicht vergisst. Hier habe ich die neuen Werte, also die Werte, die ich mir hier ausdenke, die schreibe ich hier nicht nochmal hin. Ich meine natürlich implizit, dass die bis zum Ende des Baumes hier erhalten bleiben und ich mir nicht plötzlich zwischendurch einen anderen Wert für x hier ausdenke. Das heißt, ich muss jetzt hinschreiben, dass ein Wert, den ich einmal für xi bestimmt habe, im weiteren Verlauf des Baums nicht geändert wird. Das heißt, fünftens, also auf jeder Ebene für alle i, nicht? So, also für alle hoch i, für jedes i, so, ich gönne mir jetzt mal einen Implikationsfall, kodiert wie immer. Also, wenn ich mir in dieser Ebene für x den Wert wahr ausgedacht habe, der Wert für xi wird ja in der i-ten Ebene bestimmt, dann bleibt er auch. Das heißt, bis zum Schluss einschließlich, ja, also alle, für alle kleiner gleich n minus i gilt ai. Immer weiter im Baum. Nicht? Und genauso im negativen Fall, nicht, wenn ich nun an dieser Stelle xi den Wert falsch zugewiesen habe, bleibt das auch so. So. Okay, ne, das sagt also, dass der Wert für xi, nachdem ich ihn einmal festgelegt habe, in Ebene i in den weiteren Ebenen erhalten bleibt. Ja, und dann fehlt noch ein letztes. Ich habe natürlich auch noch meine sogenannte Matrix, das heißt dieses Phi 0 hier, die quantorenfreie Formel, die am Ende kommt. So, was erwähnt dieses Phi 0? Das Phi 0, das erwähnt eben gerade diese Xi. Und das will ich ja in der Entenebene wahr machen. Ja, also hier ist mir ganz wichtig natürlich hier in der Entenebene, dass hier x äquivalent zu nicht y wahrgemacht wird, genauso hier auch. Und das muss ich hier eben allgemein verlangen. In der Entenebene gilt phi mit den, ach so, nee, das hatte ich anders geschrieben. Mit den entsprechenden bis dahin aufgelaufenen Werten eingesetzt für x1 bis xn. Ja, da ist eine Frage. Da wollen wir auch, das soll genau gleich aussehen. Ja, genau, kleiner gleich. So, und das ist die ganze Formel. Jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, wie groß ist die eigentlich. Ja? Aber wir sehen, es passiert nichts Schlimmes. Ja, das, gut, wir verwenden diese Abkürzung da mit kleiner gleich. Gut, das sind schon mördergroße Formeln, aber trotzdem sind sie polynomiell groß, nicht? Das Alpha, das A für alle hoch m, na gut, das hat halt irgendwie n Quantoren drin, fein, linear groß, nicht? Das kleiner gleich m, gut, das hat halt m Formeln, die alle irgendwie nochmal Overhead von m haben, gut, das ist dann quadratisch groß. Und dann ist das Schlimmste dieses hier, ne? Wir haben also hier linear viele Formeln von dieser Form, die also hier jeweils quadratisch große Teilformeln haben. Das heißt, das ist nachher O von n hoch 3. So, nicht? Also kein Problem, polynomieller Blow-up. Und man kann sich dann überzeugen, dass in der Tat diese Formel erfüllbar ist, genau dann, wenn es so einen Wahrheitsbaum gibt. Ist natürlich noch einiges zu zeigen, aber man sieht es vielleicht so ungefähr mit bloßem Auge. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Sind zum Abschluss noch Fragen? Gut, dann hätte ich noch eine Ansage. Wir stellen noch heute eine Probeklausur online. Drauf gucken. Dann also bis demnächst. Tschüss.